Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein kleines Bistum irgendwo in Deutschland. Mit einem Bischof, der allen kirchlichen Skandalen trotzt und nun vom Heiligen Stuhl mit einer besonderen Ehre bedacht werden soll. Der Papst hat seinen Besuch angekündigt. Doch wird der Pontifex wirklich auf untadelige Kirchenleute treffen? Die Komödie Kardinalfehler, ein bundesweiter Bühnenrenner, lässt daran sehr schnell Zweifel aufkommen. Vertuschung, Bestechung oder Veruntreuung haben auch im Bistum von Bischof Konrad Glöckner Einzug gehalten. Obwohl der beflissene Generalvikar Helmut Koch alles daran setzt, die Scheinheiligkeit zu bewahren. Es tut sich ein Sumpf aus Lügen und Intrigen auf. Schließlich gilt es, den Machtapparat zu erhalten. Zwei renommierte Politsatiriker haben sich zusammengetan, um dieses brisante Thema bissig und humorvoll zugleich für die Bühne zu erzählen. Der rheinländische Katholik Dietmar Jacobs und der schottische Protestant Alistair Beaton. Regisseur Jens Kerbel, übrigens seit 10 Jahren und in seiner 17. Inszenierung am Theater Heilbronn unterwegs, setzt das Stück im Heilbronner Komödienhaus in Szene. Mit ihm spreche ich in dieser Folge der Hörbühne ebenso wie mit Stefan Eichberg und Sabine Unger. Er spielt den Bischof, sie seine Haushälterin. Und wie gewohnt dürfen Sie auch in die ein oder andere Szene wieder reinhören. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Katja Schlonski, ich bin zuständig für den Podcast am Theater Heilbronn. Wir legen los. So hört sich der Kardinalfehler an. Tobias D. Weber spielt Generalvikar Helmut Koch, Stefan Eichberg verkörpert Bischof Konrad Glöckner.
Es ist nur noch ein knapper Monat bis zu dem größten Ereignis, das unser Bistum seit 700 Jahren erlebt hat. Der Heilige Vater kommt ins Land und wir sind auf seiner Rundreise, die letzte Etappe, der krönende Abschluss. Er kommt hierher, begrüßt uns, besucht uns, liest eine Messe, segnet unsere Fingerreliquie des heiligen Ignatius. Und dann ist der Papst mit uns, schläft hier im Bistum, duscht, frühstückt und fährt winkend wieder ab. Exakt 15 Stunden und 40 Minuten insgesamt. Und wir sind dafür verantwortlich, dass diese 15 Stunden und 40 Minuten ein voller Erfolg werden. Denn dieser Besuch ist der Höhepunkt meiner Karriere, deiner Karriere und dieser Stadt. Die ganze Welt schaut auf uns, Konrad. Und deshalb müssen wir uns jetzt konzentrieren und machen nicht Tandaradi und Tandaradei. Verstehst du?
Helmut, könntest du deinen Ton bitte ein wenig mäßigen? Ich glaube nicht, dass ein Generalvikar so mit seinem Bischof reden sollte.
Verzeihung, Exzellenz. Aber denk bitte daran, dass dieser Generalvikar seit Monaten für diesen Papstbesuch durchackert. Ich kümmere mich jeden Tag um zehntausende Details, während mein Bischof durch die Gegend schwirrt, Anweisungen gibt, gut aussieht und wichtige Leute in teuren Restaurants trifft.
Teure Restaurants gehören zu meinen Pflichten. Meinst du, mir macht das Spaß? Außerdem bin ich hier als Bischof für das große Bild verantwortlich und du für die Kleinigkeiten.
Klare Ansprache, klare Arbeitsteilung. Der Generalvikar ist der Mann fürs Grobe. Im April 2023 wurde die Komödie Kardinalfehler uraufgeführt. Seither ist sie landauf, landab zu sehen.
Das Thema von Kardinalfehler ist ein heißes Thema, es ist ein heikles Thema, die Missstände innerhalb der katholischen Kirche. Jens Kerbel, wie macht man aus so einem eigentlich bitteren Stoff eine Komödie?
Ja, ich finde erstmal interessant, dass die Autoren des Stücks, Dietmar Jacobs und Alistair Beaton, tatsächlich sich entschieden haben, eine Komödie draus zu machen. Das ist ja eine Auftragsarbeit für das Theater Trier gewesen. Als Reaktion auf Missbrauchsvorwürfe im Bistum Trier. Und diese Auftragsarbeit haben die dann, also hat das Theater natürlich mitentschieden, als Komödie gestaltet. Und ich finde, das ist eigentlich eine richtige Entscheidung. Ich finde, man muss solche Dinge als Komödie machen, denn die Komödie kann sehr vieles Böses noch böser sagen. Und deswegen finde ich das so spannend.
Bist du eigentlich selber in irgendeiner Weise der Kirche verbunden?
Ich habe eine sehr große Geschichte mit der Kirche tatsächlich. Ich habe in meiner Jugend, ich war auf einer Klosterschule und bin sehr im Katholischen erzogen worden. Also nicht von meinen Eltern, aber natürlich von der Schule geprägt, obwohl ich Protestant bin. Also
spannend.
Die Öffnung gab es dann doch schon. Ich bin viel mit dem Glauben in Verbindung gekommen, weil meine Großeltern väterlicherseits sehr gläubig waren. Besonders meine Großmutter war sehr, sehr gläubig.
Inwieweit hast du dich jetzt schon vor deiner Inszenierung mit den Zuständen innerhalb der Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, auseinandergesetzt? Also mit dieser Scheinheiligkeit, mit der Bigotterie, mit dem Umgang mit Verfehlungen. Täter werden eher geschützt als Opfer. Opfer werden zum Schweigen gebracht. Die Stellung der Frau ist ein großes Thema. Wie weit hat dich das da in den letzten Jahren bereits beschäftigt?
Das beschäftigt mich schon lange. Ich habe mich dann in meiner Schulzeit auch schon sehr abgearbeitet an dem Thema Kirche. Ich wohne ja in Bonn, das ist ja in der Nähe der heiligen Stadt Köln. Und auch da gibt es viele Klosterschulen. Ich kenne auch Leute, die davon betroffen sind, von diesen Missbrauchsgeschichten. Und deswegen beschäftigt mich das Thema tatsächlich schon länger. Ja, obwohl ich katholisch erzogen wurde, weiß es nicht, dass ich selber gläubig geworden bin wirklich dadurch. Ne? Ich habe da immer eine kritische Sicht drauf gehabt auf das Ganze und bin auch bis heute, ich bin nicht wirklich entschieden. Ich kann es nicht ganz wegschieben und ganz wegweisen. Ich kann es aber auch nicht aus tiefstem Herzen raus glauben. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die das können tatsächlich.
Die Kirchensatire Kardinalfehler lässt sich aber auch ganz unmittelbar auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen übertragen. Machtmissbrauch und Angsterzeugung gehören in diesen Tagen oft zum politischen Handwerkszeug.
Vieles, was wir gerade erleben, erinnert an die Geschichte der Kirche. Die Kirche hat immer damit operiert, Angst zu machen. Und das war ein gutes Geschäftsmodell für die Kirche über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wir erleben das gerade auch in der Politik, in der Medienlandschaft, wie gutes Geld sich eigentlich machen lässt mit und wie viel Erfolg man haben kann, damit den Leuten Angst zu machen.
Wenn du nun von Angst sprichst, da kommt mir noch was ganz anderes in den Sinn, nämlich eine Zeitungsnotiz, die ich gelesen habe in den letzten Tagen. Du warst zu Gast bei den Senioren, bei dem Seniorenkreis des Theaters. Und da hast du über deine Arbeitsweise gesprochen. Und da war auch dieses Thema Angst in diesem Kontext, im Gespräch, wo du gesagt hast, naja, du hast eine ganz besondere Art und Weise, da auch zu arbeiten mit den Schauspielerinnen und Schauspielern und da eben Vertrauen zu schaffen. Wie wichtig ist das für deine Arbeit als Regisseur?
Ganz wichtig ist es, eine meiner Hauptaufgaben sehe ich darin, die Angst zu nehmen, den Schauspielerinnen und Schauspielern, die auf der Bühne stehen. Das ist eine ziemliche Leistung, auf so eine Bühne zu treten und ja, vor andere Leute zu treten und etwas aufzuführen, etwas zu sagen, zu sprechen. Ich kann dem immer nur mit Demut begegnen. Und meine Aufgabe ist es natürlich, denen einen sicheren Raum zu schaffen, damit sie agieren können, damit sie frei agieren können. Freiheit ist ganz wichtig im Theater und ich finde auch im täglichen Leben ganz wichtig. Man muss als Mensch befreit sein und versuchen, so angstfrei wie möglich zu sein. Das ist auch mein Versuch im Leben. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber ich versuche, dieses Angstfreie, mit dem ich mich über Wasser halte, sagen wir mal so, auch weiterzugeben auf die Bühne. Dadurch entstehen sehr schöne kreative Prozesse, wie ich finde.
Kardinalfehler ist ein 6-Personen-Stück. Neben Bischof und Generalvikar treten auf Wiebke Ebert, die Haushälterin des Bischofs, Emma Lind, eine Studentin, die mit einer Überraschung ins Haus schneit, Martin Miller, der Reisemarschall des Vatikans und Matteo Novak, ein Priesterseminarist, der für den Fortlauf der Geschichte entscheidende Impulse setzt. Also, 700-Jahr-Feier des Bistums, der Papst wird erwartet, die Vorbereitungen laufen, aber eben nicht nach Plan. Stefan Eichberg, du spielst den Bischof Konrad Glöckner in der Komödie Kardinalfehler. Diese Befindlichkeiten eines solchen kirchlichen Würdenträgers, wie nah oder wie fern sind dir die als Privatmann?
Na, als Privatmann sind sie mir natürlich fern, weil ich ja gar nicht in dem Luxus lebe wie dieser Bischof. Aber wenn ich diesen Text lese, dann habe ich schon großen Spaß daran, herauszufinden, wie das sein könnte, dort als Bischof in so einem Bistum zu leben und umsorgt zu werden von einer Haushälterin, die man 20 Jahre kennt und einen Generalvikar hat, der einen unterstützt und mit den Geldern nicht haushalten muss, sondern sie ausgeben kann und so eine Position wie so ein Bischof hat. Und das macht mir schon Spaß, das in den Proben rauszukriegen und sich da auszuprobieren.
Wie bist du als Schauspieler an die Rolle rangegangen? Ist das eine komödiantische Rolle, die vor allem auch viel Technik erfordert? Oder musst du dich auch schon da mit dem Hintergrund befassen, also überlegen, warum ist er eigentlich Bischof geworden oder in welcher Lebenslage ist er gerade?
Nein, ich glaube, das spielt in dem Moment keine Rolle, warum der Bischof geworden ist oder in welcher Lebenslage er gerade ist. Ich glaube, der Text sagt ja schon viel aus über die Grundsituation, dass der Papst zu Besuch kommt, dass man Vorbereitungen treffen muss, dass der natürlich ein sehr eitler, selbstgefälliger Gockel auch ist, der das auch genießt, in diesem Reichtum zu leben, der sich gerne reden hört und ich glaube, der auch so weiche Seiten an sich hat. Und das ist ja, wenn man die Biografie von mir anguckt, ich bin immer aufgrund meines Typus immer so mehr mit harten Typen besetzt, aufgrund meines Äußeren halt oder sehr intellektuellen Typen manchmal oder sehr proletarischen Typen. Und diese weiche Sache an diesem Bischof, die ich da auch drin lese, die interessiert mich sehr, weil ich das nicht so oft hatte in den Rollen, die ich gespielt habe.
Das wäre meine nächste Frage. Wie viel Mensch ist eigentlich in dieser Rolle drin? Also im Unterschied zu dem Generalvikar menschelt es bei ihm ja nach meinem Eindruck doch sehr.
Ja, das meine ich damit. Es menschelt bei ihm sehr. Also er hat auch eine sehr enge Beziehung zu seinem Matteo, der Priesterseminarist ist. Und eigentlich finde ich die Rolle des Matteo sogar noch viel schöner und interessanter als meine Rolle. Ich bin leider zu alt, das zu spielen. Aber das ist eine so schöne Figur, die die beiden Autoren da geschrieben haben. Und er hat natürlich zudem eine Beziehung wie zu einem Sohn oder wie zu einem jungen Menschen. Und die ist sehr intensiv. Und deshalb ist das auch so eine menschliche Seite von dem, der eben nicht so abgebrüht ist. Es ist ihm nicht gleichgültig, was mit dem passiert oder wie mit dem umgegangen wird.
Diese Verstrickungen, in die der Bischof gerät, durch all seine Lügen und auch durch seine Ängste, wie nah ist er damit deinem Gefühl nach an der Realität mancher Kirchenleute? Also dieser Umgang mit Verfehlungen, den erleben wir ja und der hat ja in gewisser Weise Methode.
Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Kirchenleute sich da fühlen mit diesen Dingen. Es wird ja auch forciert, natürlich die furchtbaren Missbrauchsfälle, aber ich glaube, das Thema dieses Stückes ist nicht nur das, sondern da geht es auch um ganz andere Sachen. Da geht es überhaupt darum, man kann es als Metapher sehen für einen Machtbetrieb, der sehr viel Macht hat und natürlich, wo sehr viel Macht ist, ist auch viel, sagen wir mal, viel Leichen im Keller, die man beiseite räumen muss. Also man kann das durchaus sehen auch für große Institutionen, die nicht Kirche heißen. Aber der hat so einen schönen Text zum Schluss, dass er sagt, also mir wird das hier langsam alles zu viel. Zu viel Stress, zu viel Gefahr und zu viele Lügen. Ich sollte vielleicht zurücktreten. Und ich glaube, da ist eine schöne Erkenntnis bei ihm.
Also es geht ihm tatsächlich letztendlich nicht um den Erhalt dieses Machtapparats. Das überlässt er eher seinem Generalvikar, ne?
Dafür ist der zuständig, dass der sich die Hände schmutzig macht. Aber ich glaube, dass bei dem auch so eine Wandlung da ist, dass der wirklich darüber nachdenken könnte, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ich glaube, dass er auch ein schlechtes Gewissen dabei hat und die Sehnsucht hat, da eigentlich auszubrechen, rauszubrechen aus den Strukturen. Ich weiß nicht, ob er das kann als Bischof.
Diese Sehnsucht des Bischofs manifestiert sich im Stück auch in der Person des jungen Priesterseminaristen Matteo, gespielt von Richard Feist. Er bereitet unter der schützenden Hand des Bischofs eine Rede zum Papstbesuch vor. Das gefällt dem Generalvikar allerdings gar nicht.
Sie haben doch über den Text für Ihre Rede auch schon nachgedacht, oder?
Ja, ich dachte, ich sage, Heiliger Vater, ich stehe heute demütig vor Ihnen als Vertreter der jungen Kirche. Einer Kirche, die sich bereitwillig der Zukunft öffnet. Einer Kirche, die Menschen aus allen Kulturen und allen Religionen und allen Arten zu leben mit Freude und Spaß offen steht.
Alle Religionen? Und du hast das so abgesegnet?
Nein, da hat mich Matteo jetzt auch mit seinem jugendlichen Elan überrascht.
Danke. Ich wollte einfach zeigen, dass wir eine junge und offene Kirche sind. Und ich hatte auch noch eine Idee für die Begrüßung des Papstes. Ich weiß nicht, ob ich die sagen darf.
Besser nicht.
Aber bitte, hören wir doch die Stimme der Jugend.
Ich hatte mal überlegt, wie es wäre, wenn nicht nur wir den Papst begrüßen, sondern vielleicht ein Begrüßungskomitee mit Leuten, die ganz divers sind.
Wie divers?
Ja, zum Beispiel ein behinderter Mensch, eine einsame Oma, ein Geflüchteter oder auch ein muslimischer Mitbürger.
Ein Moslem soll den Papst begrüßen?
Ja.
Das wird dem Papst nicht gefallen.
Und vielleicht noch jemand aus der jüdischen Gemeinde.
Das wird dem Moslem nicht gefallen.
Ich dachte, es wäre einfach schön, wenn wir zeigen, dass wir auch andere Lebensformen und andere Kirchen mit Liebe ansehen.
Das finde ich das Schöne an dem Stück, dass es das auch zum Thema macht. Also die Vision, was eine Kirche eigentlich für eine Kraft sein könnte, wenn sie entlang ihres eigentlich niedergeschriebenen Glaubens agieren würde. Aber sie tut natürlich das Gegenteil. Eigentlich viele Tendenzen in der Kirche sind so weit von der eigenen Lehre entfernt, es geht eigentlich gar nicht mehr weiter.
Das Stück ist eine echte Gratwanderung im Grunde, indem es sich an keiner Stelle über den Glauben oder über gläubige Menschen lustig macht. Also thematisiert werden die Skandale, die wir alle kennen, die in den letzten Jahren immer wieder aufgeploppt sind. Allerdings außer dem sexuellen Missbrauch an Minderjährigen. Hätte das den Rahmen des Möglichen in so einer Komödie gesprengt?
Ich denke schon, ja. Das wird ja angesprochen, sehr subtil und sehr intelligent, wie ich finde. Man hat sich aber einen Klassiker eher hergenommen, den wir seit Jahrhunderten kennen. Der Bischof, der eine Tochter auf einmal hat, eine Beziehung mit einer Frau, die unter dem Radar läuft, ein Kind gezeugt hat. Das ist jetzt etwas, das ist fast so alt wie die Kirche, oder es ist so alt wie die Kirche, muss man sagen. Und das hat man sich hergenommen, und ich finde das eigentlich intelligent, um daran die ganzen anderen Dinge zu entzünden, die ich als Zuschauer natürlich sofort in meinem Kopf aufgehen, zu denen ich mich verhalten muss als Zuschauer und verhalten kann. Und da ist natürlich eine Komödie ganz toll, weil ich kann mich über Lachen verhalten. Und ich kann bemerken, dass mir auf einmal Lachen vielleicht auch im Halse stecken bleibt.
Eine Ähnlichkeit mit real existierenden Personen oder Ereignissen wird nicht zufällig sein im Stück. Hast du auch gleich an diese Luxusbadewanne des Limburger Bischofs Thebats van Elst oder an die edlen roten Schuhe des Papstes oder sowas denken müssen?
An die edlen roten Schuhe gar nicht so. Die habe ich selber auch. Meine Premierenschuhe, die ich oft trage, sind rot. Ich musste natürlich an Thebats van Elst denken. Und es wird auch evoziert im Stück. Es heißt am Anfang, die Badewanne, die du bestellt hast, ist jetzt geliefert worden. Aber nicht in Champagnergelb, sondern in Horizontblau. Die müssen wir zurückschicken. Da sind wir sofort natürlich bei dem Ding, ne, bei dem Zitat. Und wir haben uns auch in der Bühnengestaltung tatsächlich ein bisschen an der Bischofssitz in Limburg orientiert.
Kalte, furchteinflößende Betonoptik und auf dem Boden dagegen gesetzt der güldene Glanz alter Marienstatuen. Das Bühnenbild von Gesine Kuhn vermittelt, dass da etwas ins Rutschen geraten ist. Eine weitere Assoziation beschreibt Regisseur Jens Kerbel.
Ich musste auch sofort denken, und da sind wir sehr schnell zusammengekommen, die Kirchen des Brutalismus, die wir auch immer überall finden in Deutschland, die sind sehr interessante Räume, die eine moderne Übersetzung von der Machtarchitektur der Kirche sind. Man kann die Machtarchitektur natürlich darstellen über große Säulen und gotische Bögen oder romanische Bögen, und das ist auf so einer kleinen Bühne wie hier etwas schwer darstellbar. Und der Brutalismus kam uns da entgegen, weil diese Kirchen auch oft noch einschüchternder sind als die alten Kirchen.
Einfach auch eine große Kälte ausstrahlen.
Absolut, das ist die Kälte, die in den Figuren, in einigen der handelnden Figuren eben auch wohnt. Das ist auch das, was ich als Frage an die Kirche stellen möchte. Wie kann man sich, und das wird auch ein Stück, ist das tatsächlich ein Thema, wie kann man sich so kalt verhalten gegenüber Menschen, wo die Menschen doch eigentlich im Zentrum der eigenen Lehre stehen sollten?
Als sehr menschlich im Zentrum des Stücks begegnet uns die Haushälterin des Bischofs, Wiebke Ebert, gespielt von Sabine Unger.
Herr Bischof, jetzt reicht es.
Wiebke!
Jetzt habe ich den Kaffee endgültig auf. Dieser Schnösel aus Rom will meine Küche kontrollieren.
Ich weiß, Wiebke, aber das ist Teil der Vorbereitung.
Aber nicht in meiner Küche. Sagen Sie ihm, wenn er da für Unordnung sorgt, ist er danach nicht mehr Teil der Vorbereitungen, sondern Teil der Mahlzeit. Ich weiß, dass Sie und all die wichtigen Herren hier in der Kirche immer ganz genau wissen, wie alles laufen soll. Aber eins will ich mal klarstellen. Meine Küche, dieses Bistum und vielleicht unsere ganze Kirche, die werden nicht von Menschen am Laufen gehalten, die feine Roben tragen und die Weisheit mit Silberlöffeln gefressen haben, sondern von normalen Leuten, die einfach ihre Arbeit für andere machen. Oft überarbeitet, unterbezahlt und unterbewertet. Meistens Frauen. Und ich weiß, dass wir nicht gut genug sind, um so heilige Sachen zu machen wie Sie. Aber ohne uns geht hier nichts. Gar nichts. Und deshalb wird kein aufgeblasener Würdenträger ohne Ahnung in meiner Küche rumlungern, seine Nase in Käse stecken, der ihn nichts angeht, und mir erklären, wie Jesus die Spülmaschine eingeräumt hätte. Mit mir nicht. Amen!
Wie sehr liegt dir als Schauspielerin diese Art der Komödie? Die geht ja, wie Stefan schon sagte, eher in Richtung Polit-Satire oder Gesellschaftssatire. Sie ist scharfzüngig und sehr intelligent gebaut.
Ja, die ist wunderbar. Ich habe beim Lesen gedacht, oh, ist das eine schöne Rolle, weil die eben halt so bodenständig ist und könnte, wenn ich es gut mache, was ich hoffe, könnte wirklich ein Publikumsliebling werden, weil die halt wirklich ausspricht, was Phase ist. Viele eiern drumrum und also die Würdenträger versuchen natürlich zu vertuschen, wie schon 100 Mal gehört, gesehen, aber sie ist halt eine, die die Dinge dann auch mal ausspricht. Und das ist eine richtig schöne Rolle, die natürlich Spaß macht, aber auch nicht so einfach ist, weil das hört sich dann immer einfach an. Aber den richtigen Ton da zu treffen, ist manchmal nicht so leicht.
Das ist überhaupt bei Komödie, ja, muss man sagen. Also Komödie ist viel schwerer zu spielen, als es aussieht.
Ich sag auch immer, zum Weinen kriegt man die Leute schneller, aber mit dem Lachen, das ist wirklich schwer. Weil wenn das nicht aus dem Herzen kommt, dann kann man es nicht erzwingen.
In eurer langen Theaterkarriere habt ihr nun beide schon viele, viele Komödien gespielt. Stefan, du hast vorhin gesagt, für dich ist das eine besondere Rolle, weil es mal so ein weicherer Typ ist, ein ja nahbarerer vielleicht. Aber was zeichnet diese Komödie, genau diese Komödie gegenüber anderen womöglich aus? Was unterscheidet sie? Also wie kommt sie euch vor?
Das Schwierige an der Komödie ist ja, man darf nie vergessen die Nöte der Figuren. Weil man neigt immer leicht dazu, es klamottig zu machen oder witzig zu machen. Aber ich glaube, es funktioniert immer wieder besser, wenn man die Nöte der Figuren dabei nicht vergisst. Und deswegen ist es von der Warte her eigentlich nichts anderes als die anderen Komödien. Man muss das immer im Auge behalten. Hier ist es wahrscheinlich auch noch schön zu sehen, das ist ja von zwei Autoren geschrieben, die auch für das Fernsehen schreiben, für so Sitcoms. Das hat doch so ein bisschen Satirecharakter, politische Kritik, was da alles mitspielt. Und deswegen ist der Text schon, denke ich mal, nicht nur ein Kuni, obwohl ich Kuni sehr, sehr gerne gespielt habe und auch den sehr gerne mag, sondern da ist auch noch, spielen noch ein paar andere Sachen mit eine Rolle, glaube ich.
Sabine, wie geht's dir damit, mit diesem Stück?
Ja, das ist die Kunst, glaube ich, bei diesem Teil oder das Besondere ist, dass es sehr spitz ist, sehr intelligent und trotzdem Witz hat. Also da kann man wirklich auch als denkender Zuschauer und nicht nur sich vergnügen wollender Zuschauer sehr viel Spaß haben und auch gut drüber nachdenken. Es ist nicht platt, es hat was Kabarettistisches schon. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe schon beim ersten Lesen habe ich wirklich sehr gelacht und dann auch wieder so oh, ganz schön scharf. Die können das super verpacken, diese beiden Autoren, die sind echt klasse.
So, für den Herrn Koch schwarzer Kaffee, wo der Löffel drin stehen kann. Und gegen den Stress für den Herrn Bischof eine beruhigende Tasse Earl Grey.
Und jetzt kümmern wir uns bitte um den Papstbesuch.
Oh ja, da habe ich übrigens auch noch einige Fragen. Zum Beispiel die Bettwäsche für den Papst. Sie haben mir vor einem Monat gesagt, ich soll neue Bettwäsche besorgen. Und ich habe unglaublich teure aus Seide gekauft. Und gestern haben Sie mir eine Liste gegeben, was noch fehlt. Und da steht, die Bettwäsche soll aus Baumwolle sein.
Kam als Anweisung aus dem Vatikan.
Warum will der Papst Baumwollbettwäsche? Seide ist doch edler.
Vielleicht, weil Baumwolle Feuchtigkeit vom Körper besser aufnimmt.
Wollen Sie jetzt sagen, dass der Papst schwitzt?
Der Papst wird hier essen, er wird trinken und er wird aufs Klo gehen. Und nageln Sie mich nicht fest, aber es könnte sein, dass zu seinen Körperfunktionen auch Schwitzen gehört.
Da ist jemand an der Haustür, Wiebke.
Ja, hoffentlich macht einer auf. Ich habe nämlich noch mehr Fragen. Ich soll für das Bad obligatorische Hygieneutensilien besorgen. Was heißt denn das? Nagelklipper, Ohrenstäbchen, Zahnpasta?
Nein, ich vermute, der Papst hat seine eigene Zahnpasta dabei.
Hat er nicht ein Gebiss?
Woher soll ich denn das wissen?
Na, hoffentlich bringt er sein Gebiss dann auch mit und wir müssen keins besorgen. Sonst müsste ich noch mal in meiner Verwandtschaft rumfragen.
Wiebke, bitte.
Das Ding-Dong der Türglocke kündigt dann neue Verwerfungen an. Die junge Studentin Emma Lind, gespielt von Romy Klötzl, ist die Tochter des Bischofs. Sie wuchs im Glauben auf, dass ihr Vater als Entwicklungshelfer in Afrika gestorben sei. Erst nach dem Tod der Mutter erfährt sie die Wahrheit.
Oh mein Gott! Wenn rauskommt, dass ich ein Kind habe, bin ich erledigt, oder?
Natürlich bist du dann erledigt.
Aber was soll ich machen? Sie hat einen Beweis.
Ich muss es zugeben.
Zugeben? Hast du die Pfanne heiß? Weißt du, was dann passiert? Du musst dein Amt aufgeben. Du musst die Kirche verlassen. Du hast dann keinen Job mehr. Und du hast doch nie einen richtigen Beruf gelernt.
Oh Gott, Helmut, ich glaube, wir müssen den Papstbesuch absagen.
Mit welcher Begründung? Du hast Magen-Darm? Nichts wird abgesagt. Seit Monaten plan ich diesen Papstbesuch. Ich tue alles, damit wir gut dastehen, während du nichts dazu beigetragen hast, als zu sagen, dass bei dir der Klapperstorch gelandet ist. Konrad, dieses Bistum ist mein Lebenswerk und das wirst du mir nicht kaputt machen. Du wirst jetzt aufhören zu jammern und dann finden wir einen Ausweg aus diesem Schlamassel.
Du meinst, es gibt einen Ausweg?
Ich bin seit 45 Jahren in dieser Kirche an der Front. Und es gibt immer einen Ausweg.
Schauspieler Stefan Eichberg bewertet die Situation seines Konrad Glöckner, des von ihm gespielten Bischofs, so.
Der Skandal hier ist, dass der Bischof eine Jugendsünde hat. Obwohl, was ist denn, kann denn Liebe Sünde sein? Er hat sich verliebt in eine Frau und es ist ein Kind entstanden. Das Schlimme ist, dass er sich um das Kind nicht gekümmert hat all die Jahre. Das ist das. Ansonsten ist es doch menschlich und in Ordnung und gut. Nur es darf halt nicht sein in der katholischen Kirche und das ist hier der Skandal. Also der wird hier benannt.
Das Schlusswort geht an Regisseur Jens Kerbel.
Jetzt ziehen wir nochmal ein Fazit. Also es ist ein Stück, was als Komödie geschrieben ist, wo es auch tatsächlich sehr viel witzige Dialoge gibt, sehr viel zum Lachen gibt. Aber was letztendlich unterm Strich für dich dann doch eher eine Gesellschaftssatire ist.
Es ist absolut eine Gesellschaftssatire, die mich am Ende tatsächlich sehr berührt, muss ich sagen. Man liest ja viele Stücke und da ich auch häufiger Komödien mache, lese ich auch sehr viele Komödien. Und es ist mir nicht so oft passiert, dass ich so oft lachen musste, als ich eine Komödie gelesen habe. Also das ist, bei der Vorname war das sicherlich so, was ich hier auch gemacht habe und bei diesem Stück. Das sind so die Komödien, wo ich beim Lesen schon am meisten gelacht habe, was sich auf der Bühne auch tatsächlich einlöst. Das geht mir so. Ich lache unglaublich viel. Letztendlich entlässt mich das Stück aber mit einer nachdenklichen Note. Dank eines Kniffs am Schluss, den ich nicht verrate. Aber was mich nachdenklich macht an dem Stück ist tatsächlich, wie viel Glauben heute richten könnte, wenn man ihn richtig leben würde. Und es gibt viele Menschen, ne, man sollte das nicht verteufeln. Deswegen sagte ich auch, ich habe große Hochachtung für Menschen, die Glauben wirklich leben und für die es eine hohe Bedeutung hat. Weil eigentlich steht da ganz viel drin, von der philosophischen Sicht aus, diese Fragen, die die Schriften aufwerfen, sich damit zu beschäftigen, finde ich durchaus kostbar. Und sie könnten zu unserer jetzigen Zeit, wo wir so viel mit Hass und mit Gewalt zu tun haben, könnte das sehr viel Heilung geben, wenn man es richtig begreift. Und diese Vision macht das Stück am Schluss tatsächlich auf und die nehme ich mit und dann merke ich ganz oft, wie nachdenklich ich werde, wenn ich wieder auf die Straße gehe und das erlebe, was einen täglich so verletzt.
Der Kardinalfehler thematisiert die Missstände innerhalb der Kirche temporeich, provokant und unterhaltsam in Form einer Komödie von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs. Zu sehen ist das Stück im Komödienhaus Heilbronn, Regie Jens Kerbel, Ausstattung Gesine Kuhn. Damit endet diese Folge der Hörbühne. Wie schön, dass Sie sich für den Podcast vom Theater Heilbronn interessieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann wollen wir Ihnen das Programm von Tanz Heilbronn genauer erläutern. Das mehrtägige Festival für zeitgenössischen Tanz findet vom 13. bis zum 18. Mai am Theater Heilbronn statt. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.